Draculas Flucht. 29. Kapitel. 2 Tage später. Jonathan fühlte sich wie befreit, einerseits. Andererseits war er innerlich noch immer wie gelähmt. Befreit fühlte er sich, so grausam es auch klang, weil sich das Wissen in ihm festigte, dass er die Welt von einem Blutsauger befreit hatte. Er, der unscheinbare, in wenigen Wochen um Jahre gealterte, schwer auf einen Stock gestützte Mann, hatte es geschafft, was weder Professor Van Helsing noch dem wie in Trance befindlichen Arthur gelungen war. Selbst dem studierten und mit dem Umgang seltsamer Menschen erprobten Dr. Seward war es nicht gelungen, den Pflock anzuheben und ihn wieder und wieder in das Herz der Wiedergängerin zu stoßen. Das hatte nur er geschafft. Insgeheim war Jonathan stolz darauf, dass er den Mut besessen hatte. Dass Quincy, der amerikanische Abenteurer und Großwildjäger, in seiner Aufzählung fehlte, war dem Umstand geschuldet, dass dieser mit all seiner ihm zur Verfügung stehenden Kraft den außer sich vor Zorn und Enttäuschung wütenden Arthur hatte bändigen müssen. Aber wenn sich dann das selbstsichere und zufriedene Lächeln in seinem Gesicht bemerkbar machte, beschlich Jonathan auch ein anderes, beklemmendes und ängstliches Gefühl. Nicht, weil es ihm leid um Lucy tat, das gewiss nicht. Er hatte sich schnell mit dem Gedanken anfreunden können, dass er ihre Seele gerettet und ihrem Körper den Frieden gegeben hatte, den er verdiente. Der unselige Geist, der in sie gefahren war, hatte sein Ende gefunden und Lucy somit ihre Ruhe. Das, was die Beklemmungen in ihm auslöste, war der Gedanke daran, dass er wusste, dass es noch mindestens 4 weitere Wiedergänger gab. In erster Linie dachte er an die 3 widerlichen, blutdürstigen Weiber, die in dem Schloss ihr Unwesen trieben, in dem er gefangen gewesen war. Sie hatten ihn in ein Zimmer gelockt, ihn verführt und sich an seinem Blut gütlich getan. Sie waren abscheulich, hinterhältig und von solch einer diabolischen Grausamkeit, dass er sich nicht einmal ausmalen wollte, wie er Herr Dracula erst war. Soviel Harker begriffen hatte, war Van Helsing der Meinung, dass Vampire, je älter sie wurden, auch an Macht zulegten. Sie wurden irgendwann so mächtig, dass sie ganze Heerscharen von Menschen niedermähen konnten, ohne dass man ihrer Herr werden konnte. Jonathan erschauderte bei dem Gedanken. Wie lange lebte Dracula wohl schon? Und genau das war der Grund, warum er Bauchschmerzen bekam, wenn er an Lucys Tod dachte. Sie war seiner Meinung nach ungeheuer stark gewesen. Alleine ihre Fähigkeiten, die Sinne eines Menschen zu trügen und zu benebeln, waren außergewöhnlich gewesen. Was konnte dann Dracula alles? Von solchen und ähnlichen Gedanken geplagt, erreichte er schließlich den Hinterhof, in dem die kleine, aber gemütlich eingerichtete Wohnung von Mina und ihm lag. Die Nacht hatte ihre Kraft verloren und war zu einem milden, im sanften Nebel Londons getauchten Morgen geworden. Ein leichter Wind wehte durch die Gassen, trug hier und da eine Zeitung vor sich her oder ließ eine Dose über das Kopfsteinpflaster rollen. Erst jetzt, als er nach Hause kam, bemerkte er diese ganzen kleinen Feinheiten des Lebens wieder. Da waren die aus den Bodenlöchern dringenden Gerüche, die aus der Backstube in seine Nase steigenden Düfte von Brot und Backwerk. In der Ferne klapperten Fensterläden und das erste Krakehlen von zur Schule eilenden Kindern drang an seine Ohren. Alles war so befreit. Auch wenn er wusste, dass sich in London gerade ein Vampir aufhielt, der mehr Schaden anrichten konnte als die ganze Royal Navy.
»Mina?«
rief er mit leiser Stimme, als er in die Wohnung trat und ein schlechtes Gewissen bekam, dass er sich nur so stiefmütterlich bei seiner Frau gemeldet hatte. Er hatte hier und da mal an sie gedacht und hatte sie als Motor benutzt, um Lucy den Pflock durch das Herz zu stoßen, um sie dann aber wieder zu vergessen. Ihm kam es so vor, als hätte sich ein Schleier über seine Gedanken gelegt und alles, was mit seiner Verlobten zu tun hatte, in den Hintergrund gedrängt. Beinahe so, als wäre jemand in seinem Kopf gewesen, um die Gedanken, die eigentlich wie ein Springbrunnen in ihm hätten sprudeln sollen, bewusst zurückzuhalten. Harker erschauderte bei dem Gedanken. Konnte das möglich sein? Hatte Dracula die Macht, ihn ohne weiteres zu manipulieren? Jonathan wollte es nicht glauben, konnte es nicht glauben. Und so warf er einen ängstlichen Blick in den Flur hinein, der zu seiner Überraschung gar nicht ordentlich und sauber war. Es sah aus, als wäre ein Windstoß durch seine Wohnung gefahren. Die Kommode, auf der eine Schüssel stand, in die er immer seine Schlüssel legte, war umgeworfen. Papiere, die er sorgsam in einer der Schubladen verstaut hatte, lagen lose verstreut auf dem Boden. Selbst der Hutständer hatte, wie ein Baum im Herbst, alle Hüte fallen lassen.
»Mina?«
rief er dieses Mal lauter, nicht mehr darum bemüht, sie schlafen zu lassen, falls sie noch im Reich der Träume verweilte. Harker eilte zum Schlafzimmer und fand es ebenso zerwühlt und unordentlich vor wie den Flur. Kissen waren auf den Boden geworfen worden. Die Bettdecke, unter der er immer seinen Platz gefunden hatte, war zerknüllt und lag halb auf dem Bett und halb darunter. Mina, wie es ganz und gar nicht ihre Art war, lag eingerollt auf der Matratze, um ihren Hals einen Schal und über ihre nackte Brust nur einen Hauch von Stoff geworfen, der die feinen Konturen ihres Busens dezent nachmalte und doch kein Detail zu betonen vergaß. Ihr Unterleib war von einer viel zu knappen Unterhose bedeckt, die ebenfalls Details offenbarte, die er bei seiner Frau so nicht sehen wollte, nicht sehen durfte. Der Anstand, den ihm sein Vater eingeprügelt hatte, schien in ihm kurz vor der Explosion zu stehen. Wenn jemand Mina so sah, was würde der nur denken? Wahrscheinlich, schoss ihm ein frecher Gedanke durch den Kopf, der jahrelang vor den Schlägen seines Vaters geflohen war, dass du ein Glückspilz bist, dass du eine solch schöne Frau an deiner Seite hast. Jonathan schämte sich selber für diesen Gedanken und trat sofort an seine Verlobte heran, um sie ganz mit der Decke zu bedecken.
»Mina«,
flüsterte er noch einmal und ging neben ihr in die Knie.
»Was ist nur mit dir geschehen?«
»Jonathan«,
fragte sie leise und verschlafen, ohne dabei aber das bezauberndste aller Lächeln zur Schau zu tragen, in das er sich damals so unsterblich verliebt hatte. Es war ein Lächeln, das alle Sorgen in ihm sofort zum Erliegen brachte und ihm dazu riet, ruhig zu bleiben und das zu genießen, was er hatte.
»Ich bin hier.
Ich habe dich so sehr vermisst.«
»Jetzt bleibe ich bei dir, versprochen. Ich werde dich nicht mehr alleine lassen, mein Engel.«
In diesem Augenblick schien Mina sich zu verändern. Hatte auf ihren schmalen Lippen eben noch ein Lächeln der Freude gelegen, so verzog sich ihr Mund nun zu einer Fratze der Hässlichkeit. Ihre plötzlich weit aufgerissenen Augen glommen in unzähmbarer Wut.
»Mich nicht verlassen, dass ich nicht lache«,
drang es aus ihrem Mund und klang doch nicht wie ihre Stimme. Es war ihm, als hätte sich eine kalte, vor Wut schäumende Nuance auf ihre Worte gelegt, die nun nachhallte, so dass man meinte, von schweren, boshaften Schwingungen getroffen zu werden.
»Du warst ja nicht einmal bei mir, als ich dich gebraucht habe.«
»Was redest du denn da?«
»Du warst nicht hier, du hast mich untergehen lassen.«
Bei ihren letzten Worten kam es ihm so vor, als würde die eben beschriebene, in seinen Ohren nachhallende Nuance an Stärke verlieren und ihrer tief empfundenen Angst Platz machen. Harker verstand selber nicht, was er gerade dachte oder fühlte, was er aber wusste war, dass ihm nicht gefiel, was er da eben zu sehen bekommen hatte. Diese Wut, dieser Hass, zu dem Mina im normalen Leben niemals imstande gewesen wäre, hatte ihn getroffen wie ein Schlag in den Magen. Er fühlte sich zurückversetzt in eine Zeit, in der er um sein Leben geschwommen und sich sicher gewesen war, dass er unterging, wenn er den Baumstamm nicht erreichen würde. Denn in den Böschungen des Ufers lauerten sie, diese abscheulichen, hässlichen Kreaturen, die ihn schon einmal beinahe umgebracht hatten. Ihre Stimmen waren ebenso verzerrt gewesen, ebenso von aller Boshaftigkeit der Welt angesteckt. Jonathan sprang erschrocken zurück, als es ihn wie ein Blitz traf. 30. Kapitel.
»Kommen Sie bitte so schnell Sie können. Stopp. Ich habe fürchterliche Angst um Mina. Stopp. Sie ist nicht mehr sie selber. Stopp. Ich erwarte Sie bei mir zu Hause. Stopp. Ihr Jonathan Harker. Stopp.«
Van Helsing kam noch am gleichen Abend vorbei. Der leicht untersetzte Professor mit dem vom Kopf abstehenden Haaren und einem Blick, der alles zu durchlöchern schien, machte Jonathan unmissverständlich klar, als Mina aus dem Raum gegangen war:
»Ich habe nur wenig Hoffnung für Sie, dass Ihre Frau nur allein Ihr Wesen geändert hat.«
Jonathan, der mit so einer Antwort bereits gerechnet hatte, war trotzdem überrascht, dass es ihn wie einen heißen Stich durchzog. Er nickte, während er die Lippen fest aufeinander presste und einen Blick in die offene Küche warf, in die Mina geeilt war, um das kochende Wasser vom Herd zu nehmen. Mina, die den ganzen Tag über nicht aus dem Bett gekommen war, hatte plötzlich, als es zu dämmern anfing, eine Lebenslust entwickelt, dass Jonathan meinte, seine Verlobte gar nicht wiederzuerkennen. Sie hatte plötzlich vor ihm gestanden, in ihr schönstes Kleid gehüllt und ihn beinahe angefleht, mit ihr ins Theater zu gehen. Als er meinte, er erwarte Besuch, waren Tränen der Enttäuschung in ihre Augen getreten, um dann von Zorn abgelöst zu werden. Die von Jonathan wieder mühsam aufgerichtete Kommode hatte sie mit Leichtigkeit erneut umgeworfen, und dann war sie wieder im Schlafzimmer verschwunden. Nur um gute 5 Minuten später splitterfasernackt aus diesem wieder herauszukommen, um sich, wie sie sagte, bei Jonathan zu entschuldigen. Dieser hatte den Reizen seiner Frau aber nicht widerstehen können und kam sich, als er fertig war, wie ein Schwein vor. Er wusste ja, dass sie unzurechnungsfähig war. Er hatte ganz genau gewusst, was er tat. Und doch hatte er sich ihr hingegeben und es genossen, wie Mina mit ihm spielte, wie sie ihn verführte und zurück in die Vergangenheit begleitete, wo er einst mit seinem Freund im East End gewesen war. Oh ja, Mina hatte sich ganz genau so verhalten, genauso geschickt und raffiniert, dass ihm jetzt noch ganz schwindelig wurde, wenn er nur an ihr gemeinsames Liebesabenteuer dachte.
»Aber das ist auch unsere Chance, Jonathan«,
riss Van Helsing den jungen Anwalt aus seinen Gedanken und ließ ihn verwirrt aufschauen.
»Haben Sie mir nicht zugehört, was ich gerade gesagt habe?«
wollte der Professor wissen und musterte Jonathan auffällig direkt.
»Ich«,
begann er sich selber aus der Sache herauszureden, um schließlich abzuwinken und zu gestehen,
»ich war mit meinen Gedanken gerade woanders, entschuldigen Sie.« »Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Es ist schwer genug zu wissen, wer in den letzten Tagen hier gewesen ist.«
Jonathan nickte. Das kam auch noch dazu. Alleine das Wissen, dass Dracula Mina besucht hatte und sich an ihrem Blut gütlich getan hatte, brachte Jonathan beinahe um den Verstand. Er hatte nicht nur einmal mit dem Gedanken gespielt, seine Frau an den Schultern zu packen, sie zu schütteln und mit barsch klingender Stimme von ihr zu verlangen, ihm zu sagen, was sie mit Dracula alles getan hatte. Aber dann, wenn die Wut so sehr in ihm kochte, dass er glaubte, gleich explodieren zu müssen, stieg auch Mitleid in ihm auf. Er sah sie dann an und betrachtete die innere Zerbrechlichkeit. Davor wollte er sie schützen. Und deswegen war er froh, dass Van Helsing bei ihm war. Der Professor tätschelte Harker kurz die Hand, bevor er sagte,
»Die Chance, von der ich eben sprach, ergibt sich daher, dass wir nun genau wissen, wie Dracula vorgeht.« »Wie meinen Sie das?« »Er tötet seine Opfer nicht sofort. Die arme Lucy hat er mehr als einen Monat lang besucht, hat sich immer wieder an ihr vergangen und ihr so viel Blut entnommen, wie sie entbehren konnte. Erst als es keine Chance mehr gab, als ihr den letzten Tropfen zu nehmen, hat er sie zu seiner Dienerin gemacht.« »Soll das heißen, Sie wollen, dass Mina...«
entfuhr aus Jonathan, der glaubte, dass Van Helsing wollte, dass seine Verlobte ebenfalls zu einer Wiedergängerin wurde. Doch als hätte der Professor seine Gedanken gelesen, hob er schnell die Hand und schüttelte den Kopf.
»Sie ist die Spur, die uns zu ihm führt.« »Die Spur?«
Jonathan verstand es noch immer nicht und war überrascht, als Van Helsing über die Schulter zur Küche rief.
»Würden Sie bitte einmal kommen, liebe Mina?«
»Was gibt es denn?«
fragte sie unschuldig und lächelte, während sie sich ein wenig Zuckerguss von der Daumenkuppe leckte.
»Ich glasiere gerade den Kuchen.«
»Würden Sie sich einmal zu mir setzen, mir genau gegenüber?«
wollte Van Helsing wissen und erntete nicht nur von Mina einen verwirrten Blick.
»Ich würde gerne einmal einen Trick bei Ihnen ausprobieren, wenn es genehm ist. Ihr Mann glaubt mir nicht, dass ich Sie für eine Minute das tun lassen kann, was ich will.«
»Sie bekommen den Kuchen auch so?«
erwiderte Mina unsicher, lachte und warf Jonathan einen ängstlichen Blick zu. Jonathan, der erst sagen wollte,
»Wenn du es nicht willst, dann musst du es nicht tun«,
hielt sich mit der Äußerung aber zurück. Er wollte und durfte dem Professor nicht in den Rücken fallen. Van Helsing war der Einzige, und davon war Jonathan überzeugt, der Mina retten konnte.
»Ich möchte es wirklich gerne wissen«,
sagte Jonathan.
»Na gut«,
antwortete Mina lächelnd und zuckte mit den Schultern, als sie sich vor dem Professor niederließ, die Hände in den Schoß legte und wie ein gefallener Engel lächelte.
»Fangen Sie an. Schauen Sie bitte genau auf meinen Finger.«
Im nächsten Augenblick glaubte Jonathan, den Verstand zu verlieren. 31. Kapitel. Die Nacht war gekommen. Sie hatte ihre dunklen Schatten bis in die Tiefen des Kellers getragen, in dem Dracula in Mutter Erde vergraben lag und nur allmählich aus dem Dämmerzustand eines langen Schlafes erwachte. Erinnerungen fluteten ebenso auf ihn ein wie die Geräusche der Menschen und Tiere, die sich in der Nähe seines neuen Heimes aufhielten. Er hörte das jammernde Weinen und Wimmern von Renfield, der wieder und wieder flehte, dass der Herr doch bitte endlich zu ihm kommen sollte. Dann waren da die über dem Boden laufenden Ratten, die schnupperten und tasteten und wieder stehen blieben, wenn Dracula seine Gedanken auf sie richtete und ihnen befahl, leise zu sein. Er lag da, die Augen halb geschlossen, von der Erde seiner Heimat bedeckt, und sah die unterschiedlichsten Bilder seines Lebens an ihm vorbeiziehen. Er erblickte die erste Frau, wie sie auf ihn zukam, nach einer siegreichen Schlacht, wie sie ihn umarmte und küsste und ihm wieder und wieder ins Ohr flüsterte, wie sehr sie ihn liebe. Dracula konnte sie sehen, sie berühren und doch nicht fühlen. Es schien so, als streckte er die Hand nach ihr aus, während sie sich immer weiter von ihm entfernte. Ein Wimmern stieg in ihm auf, leise und kummervoll. Er spürte den heißen Schmerz des Verlustes, fühlte aber doch keine Trauer, obwohl er sie so gerne gefühlt hätte. Er wollte nur noch einmal das sengende Nagen in sich fühlen, wenn man zu verzweifeln begann und zu spüren bekam, was es hieß, das Herz gebrochen zu bekommen. Aber dies passierte nie. Er wartete, ohne dass etwas geschah. Und Mina, was war mit ihr? Würde er bei ihr anders fühlen? Auch hier breitete sich etwas in ihm aus, das er erst nicht in Worte fassen konnte. Da war etwas, das ihn einerseits hoffen ließ, nach dem Licht, nach dem er sich so sehr sehnte, greifen zu dürfen, nur einmal wieder einen Sonnenstrahl zu spüren, wie er auf der Haut zerfloss. Mehr wollte er nicht. Andererseits wusste er, was geschehen würde, wenn er ihr wieder begegnete, wenn er abermals die Sehnsucht nach ihrem Blut in sich wallen spürte. Dracula erhob sich von seiner Liegestatt und verzog das Gesicht, als er es zu spüren bekam, diesen unsäglichen Druck hinter seinen Augen. Einen Druck, wie er ihn bisher noch nie zu spüren bekommen hatte, eine Erregung, ähnlich der Angst, die er früher einmal kennengelernt hatte, damals auf dem Schlachtfeld, beschlich ihn auch jetzt. Er konnte fühlen, wie sich alles in ihm zusammenzog, wie etwas versuchte, zu ihm durchzudringen, einem scharfen Messer gleich, das mit Leichtigkeit Stoff, Haut und Knochen durchtrennen konnte. Dracula fasste sich an die Augen, knurrte und wusste sofort, jemand war auf der Suche nach ihm und seinem Versteck.
32. Kapitel.
Man jagt eigentlich immer erst bei Dämmerung,
kommentierte der vollbärtige Quincy, als er müde und erschöpft am vereinbarten Treffpunkt eintraf und jeden der vor ihm stehenden Männer nachdenklich musterte. Er mochte es nicht sonderlich, wenn man ihn vor dem Mittag aus dem Bett holte. Sein Lebensstil, so wie er ihn pflegte, hatte dazu beigetragen, dass er immer wieder des Nachts unterwegs war. Seine Sinne schärften sich erst dann, wenn sie von schwarzer, vom bloßen Auge nicht zu durchdringender Dunkelheit umgeben waren.
»Sie erinnern sich an Lucy«,
polterte Van Helsing und formulierte dies nicht als Frage. Quincy, der nur ungern an die Sache mit der jungen Frau zurückdachte, der er vor wenigen Wochen noch selber sein Herz geschenkt hatte, nickte unwillig. Natürlich erinnerte er sich an sie. Wie sollte er die Hinrichtung auch vergessen? Das ging nicht, das war unmöglich. Quincy war alles andere als ein zimperlicher oder gar sensibler Mann. Alleine durch seinen Aufenthalt in Zentralafrika war er mit Dingen und Ritualen in Kontakt gekommen, die einen einfachen Europäer um den Schlaf bringen würden. Was Van Helsing aber mit Lucy gemacht hatte, war an Brutalität kaum zu überbieten. Und so war er dem Aufruf des seltsamen Mannes nur widerwillig gefolgt. Quincy musste zugeben, dass er Arthur ebenso in einem Telegramm gefragt hatte, ob er dem Ruf folgen würde, wie Seward. Johns Antwort war sehr schnell und eindeutig erfolgt. »Natürlich, stopp«, hatte er geschrieben. »Ich bin dabei, stopp.« Wenn Quincy ehrlich zu sich selber war, und das war er eigentlich immer, hatte er nicht damit gerechnet, dass Seward noch einmal hierher finden würde.
Der junge Mediziner war nach dem Massaker an Lucy so verwirrt und zerstreut gewesen, dass er sogar gestützt werden musste. Und bei dem Anblick, den Harker geboten hatte, über und über mit Blut bespritzt, den Pflock fest in der Hand, hatte Seward nicht nur würgen müssen. Aber er war der Erste gewesen, der Van Helsing gefolgt war. Arthur hatte natürlich länger mit seiner Antwort gebraucht. Er hatte zuerst nicht so geklungen, als wäre er bereit, sich noch einmal so einem Abenteuer hinzugeben. Seine Antwort war ein eilig verfasster Brief gewesen, in dem er klagte, dass Van Helsing ihn nicht trauern ließ und immer wieder mit Ratschlägen und Informationen überhäufte, die erklären sollten, warum er Lucy auf solch bestialische Art und Weise vernichtet hatte. Quincy nickte Arthur jetzt zu, als dieser aus einer Kutsche stieg, den Mann bezahlte und dabei aussah wie eine wandelnde Leiche. Der Adlige war um Jahre gealtert, wie es schien. Sein ansonsten immer so glatt rasiertes Gesicht hatte eine dunkle Schattierung angenommen und wirkte eingefallen. Sein Lächeln war ebenso lieblos wie sein Händedruck schwach und schlaff. Quincy begrüßte ihn mit der Frage:
»Wie geht es dir?«
»Wie soll es mir schon gehen?« fragte Arthur schroff und schaute dabei bitter zu Van Helsing, der seinen Blick aber ohne jeden Kommentar ertrug.
Während er die Hand zu einem Haus ausstreckte, sagte er lediglich:
»Dort finden wir den, der Lucys Ende besiegelt hat.«
»Und woher wollen Sie das wissen?« fragte Arthur.
»Ich habe es aus den Worten einer bemitleidenswerten Person geschlossen, die Dracula zum Opfer gefallen ist.«
»Er hat sich noch jemanden gesucht?«
wollte Arthur wissen, plötzlich ganz aufgeregt und nicht mehr dazu in der Lage, stillzustehen.
»Wer ist denn die arme Kreatur?«
»Meine Verlobte«, murmelte Harker mit so leiser Stimme, dass Quincy Mühe hatte, ihn überhaupt zu verstehen. Obwohl, eigentlich wollte er es auch gar nicht hören. Alleine die Gegenwart dieses seltsamen, eingefallenen Mannes, der so viel Leid ertragen haben sollte, ließ ihn immer wieder innerlich erschaudern. Er konnte nicht einmal sagen, was es genau war, was ihn an Harker so störte. Ob es nun sein immer stoischer, ruhiger Blick war oder seine plötzlich in sich zusammensackende Körperhaltung, die einen glauben ließ, seine Seele habe sich verabschiedet und suche nun nach einem neuen Ort zum Leben. Quincy gab es nur ungerne zu, aber Harker war ihm unheimlich. Er wirkte wie eine Leiche, die zum Leben erweckt worden war.
»Das tut mir leid«,
entfuhr es Seward, der sich neben Van Helsing aufgebaut hatte und einen mitleidigen Blick auf den jungen Mann warf, der entgegenkommend nickte.
»Mina?«
entfuhr es Arthur, dessen eben noch kümmerliche, in sich zusammengesackte Haltung plötzlich verschwunden war und sich nun straffte.
»Wie können wir verhindern, dass ihr das gleiche Schicksal widerfährt wie meiner Lucy? Wie können wir sie retten? Noch so einen Verlust würde ich nicht ertragen.«
»Wir müssen ihm alle Unterschlüpfe nehmen, die er in der Stadt hat«, sagte Van Helsing. »Egal, wo wir ihn auch antreffen, müssen wir ihm die Muttererde wegnehmen.«
»Muttererde?«
wollte Quincy verwirrt wissen.
»Nur da, wo sich die Erde seiner Heimat befindet, kann er seine grauenhafte Macht gänzlich entfalten«,
erklärte Van Helsing.
»Und wenn wir ihm diese Machtzufuhr nehmen, haben wir ihn erheblich geschwächt. Er wird nicht da sein? Ich hoffe, dass er ruht. Der Tag schwächt seine Macht erheblich. Die meisten Wiedergänger«,
sagte Van Helsing,
»können die Sonne nicht ertragen. Sie leiden unter ihr gehörige Qualen. Deswegen öffnet alle Fenster und Türen, durch die auch nur ein wenig Licht fallen kann. Wir müssen diesen Unhold aufhalten, solange es noch geht.«
»Deswegen der Tag«,
meinte Quincy und musste sich eingestehen, dass der Professor gar nicht so dumm war, wie er gedacht hatte.
33. Kapitel. Ein abgestandener, modriger Geruch stieg den Männern in die Nase, als sie in das Haus eintraten. Es war eine seltsame, erdrückende Atmosphäre, die Seward gar nicht richtig beschreiben konnte. Er fühlte sich, als hätte man ihm plötzlich mehrere Säcke Zement auf die Schultern gelegt. Ein Gefühl von niederdrückender Unterwerfung hatte plötzlich von ihm Besitz ergriffen und ließ ihn nur unter allergrößten Mühen einen Schritt vor den anderen setzen. Je weiter sie in das Haus hineinging, desto schwerer wurde es für ihn, einen klaren Gedanken zu fassen. Es schien so, als würde sich ein Tuch über seine Gedanken stülpen, um alles fernzuhalten, was versuchte, von außen zu ihm zu dringen. Seward blieb zweimal kurz aufeinanderfolgend stehen. Beide Male lief Harker gegen ihn, ohne dabei aber etwas zu sagen. Es gab kein protestierendes Gemurmel, kein wütendes Brummen. Er schien ebenso mit der Situation zu kämpfen wie der junge Arzt, nur mit dem Unterschied, dass er sich schneller wieder in Bewegung setzte. Beide Male schob er Seward regelrecht an, als würde er ihn auf die Treppe zuschieben wollen, die in den Keller des nur spärlich eingerichteten Hauses führte. Dort gab es nichts, das einladend oder freundlich wirkte. Wenn es Gegenstände gab, waren sie entweder mit dunklen, schwarzen Tüchern abgedeckt oder so klobig und wuchtig, dass sie eine unkontrollierbare Enge verbreiteten, durch die man sich regelrecht kämpfen musste. Immer wieder versuchte Seward, das beklemmende Gefühl von sich zu streifen, ohne dass es ihm aber gelang. Er wollte sich aufbäumen, wollte gegen seine immer stärker werdende Angst vorgehen, schaffte es aber nicht, auch nur für eine Sekunde den Kopf zu heben und in das in die Eingangshalle strömende Licht zu schauen, nachdem Quincy die Vorhänge aufgezogen hatte.
»Ein wenig Licht sollte der Sache doch nützlich sein«,
hörte Seward seinen Freund wie aus weiter Ferne sagen und schluckte schwer, als Van Helsing einen Vorhang aus schwarzem Samt zurückzog. Es war nicht das Sonnenlicht an sich, das Seward mit einem Gefühl der Angst durchflutete. Nein, das Licht war toll, Licht konnte es in diesem Haus gar nicht genug geben. Das, was ihn bedrückte, war das unterschwellige, aus allen Ritzen und Fugen des Hauses zu ihm dringende Rumoren und Poltern. Es wirkte fast so, als würde das Haus sich gegen die Eindringlinge verteidigen. So verrückt es auch klang, jetzt, wo das Licht durch die bis unter die Decke reichenden Fenster ins Innere drang, wehrte das Haus sich. Ob die knirschenden Dielen sich unter seinen Füßen wirklich bewegten, konnte Seward nicht sagen. Das Gefühl, dass sie es taten, ließ ihn allerdings einen verstörten Blick zu Harker werfen, der ebenfalls breitbeinig dastand und mit vom Körper gestreckten Armen das Gleichgewicht zu halten versuchte.
»Lasst euch von seiner manipulierenden Magie nicht beeinflussen«,
rief Van Helsing, der zu bemerken schien, dass seine kleine Armee ins Straucheln geraten war.
»Er versucht nur, euch Angst zu machen, aber glaubt ihm nicht. Das, was ihr seht, können auch Trugbilder sein.«
Seward kam gar nicht dazu, eine Antwort zu geben. Er zuckte zusammen, als er plötzlich den lauten Schuss aus Quincys Revolver vernahm, und erst als er den Kopf wieder zwischen den Schultern hervorholte, begriff, dass der Abenteurer eine abgedunkelte Fensterscheibe aus der Galerie entzweigeschossen hatte.
»Und Gott sprach, es werde Licht«,
meinte der Großwildjäger lachend und schien Spaß daran zu haben, alles kurz und klein zu schlagen. Er war es auch, der als erstes die Stufen in Richtung Keller erklomm. Ohne auf die anderen zu warten, hatte er bereits die ersten drei Stufen genommen und winkte ihnen allen zu, damit sie ihm folgten.
»Wir haben heute reichlich Beute zu machen«,
rief er und hob den silbern glänzenden Revolver.
»Kommt!«
Van Helsing war der Zweite, der ihm folgte, Arthur der Dritte. Erst als Harker sich an Seward vorbeischieben wollte, konnte sich der Arzt in Bewegung setzen. Er ging wie auf rohen Eiern, während er ebenfalls auf die Kellertür zusteuerte. Obwohl er versuchte, immer im Licht der Sonne zu gehen, glaubte er doch andauernd kriechende Schatten auszumachen, die sich wie kleine Fäuste zusammenballten und nach den Männern zu schlagen versuchten. Die Schatten, die mit dem Licht in Berührung kamen, zischten kurz, als würden sie verbrennen. Auch wenn er sich alles nur einbildete und Dracula lediglich mit seinem Verstand spielte, war er sich sicher, dass er sah, wie einige Schatten wie rohe Früchte aufzubrechen begannen, dass sie sich schälten und dann eine kräuselnde, in sich verdrehte Rauchsäule bildeten, die langsam verging, während sie zur Decke stieg. Seward blinzelte, als er in die Dunkelheit der Kellertreppe trat. Und er stöhnte, als er in den Kellerraum schaute, der spärlich von dem Licht einer Öllampe ausgeleuchtet wurde, die Arthur in die Luft hob. Über und über standen Kisten in dem großen, viereckigen Raum herum. Kisten, in denen Sand zu finden war. Schwarzer, abgetragener, nach Moder und Fäulnis riechender Sand, der auf der Haut brannte, wenn man ihn berührte. Seward hatte so etwas noch nie zuvor in seinem Leben gesehen. Er musste immer wieder zu dem zwischen den Kisten hin und her springenden Quincy schauen. Der Mann aus Amerika stand wie ein Cowboy da, die Arme in die Hüften gestemmt und ein bittersüßes Lächeln auf den Lippen, als würde er sich gerade ausmalen, wie es war, einen Wiedergänger zu stellen und bei Sonnenaufgang zu erschießen.
»Alle Kisten sind leer«,
rief Arthur, der angefangen hatte, während Seward alles beobachtete, die einzelnen Kisten aufzubrechen.
»Er versteckt sich«,
meinte Van Helsing, der dem jungen Adligen nun zur Hand ging und ebenfalls Latte für Latte aus den Kisten brach.
»Irgendwo muss er doch sein.«
Harker hatte, zu Seawards Verwunderung, angefangen, aus den Kisten gebrochenen Holzstücken kleine Kreuze zu basteln. Immer wieder legte er eine Querlatte über eine senkrechte und lehnte sich gegen die Kisten oder platzierte sie im Sand. Er holte sogar eine kleine Fiole unter seinem langen Mantel hervor und träufelte hier und da etwas Wasser in den Sand.
»Was tun Sie denn da?«,
wollte Seaward wissen und schaute in das ernste, zusammengekniffen wirkende Gesicht eines Mannes, der zu allem bereit war, um die Liebe seines Lebens aus den Fängen des Bösen zu retten.
»Ich war ja entweihte Erde«,
sagte er und verharrte plötzlich, als das vorhin nur wie aus der Ferne aufklingende Rumoren plötzlich lauter wurde. Erst glaubte Seaward, sich getäuscht zu haben, so wie vorhin. Aber jetzt, wo er inmitten eines Kellers stand und sah, wie aus jedem Sandhaufen kleine Rauchschwaden aufzusteigen begannen, wusste er, dass er sich nicht getäuscht hatte, dass seine Vermutung von eben richtig gewesen war. Dracula würde seinen Platz hier nicht kampflos aufgeben. Er würde alles dafür tun, um den sicher geglaubten Ort für sich zurückzuerobern. Und als würde das Grauen selbst aus der Dunkelheit brechen, schoss der Wiedergänger aus dem Schatten auf Quincy zu. Der Abenteurer wusste nicht, wie ihm geschah. Mit einem Schrei auf den Lippen stürzte er zu Boden, um bereits im nächsten Augenblick durch die Luft geschleudert zu werden. Mit einem dumpfen Laut schlug er gegen die Wand, schrie und blieb dann, nachdem er sich einmal um sich selbst gedreht hatte, auf dem Boden liegen. Das Gleiche widerfuhr Arthur. Der hatte gerade angefangen, die vorletzte Kiste aufzubrechen, als er von dem unnatürlich bleichen, hassverströmenden Dracula angegriffen und durch die Luft geschleudert wurde. Er versuchte noch, sich an der Kiste festzuhalten, brach eine Latte heraus und schlug aber dann, genau wie Quincy, gegen die Wand.
»Niemand nimmt mir meine Heimat«,
brüllte Dracula und ragte plötzlich vor Van Helsing auf. Der Professor, ebenso erschrocken wie alle anderen, stand stocksteif da, seinen Pflock in der Hand. Er machte zwar einen halben Schritt nach vorne und hob die Hand, kam aber nicht mehr dazu, den Pflock einzusetzen. Dracula, als wäre er nur ein Gedanke, stand plötzlich vor Harker, packte ihn an den Haaren und schlug ihm die Fiole aus der Hand, mit der er weiter Sandhaufen für Sandhaufen beträufelt hatte. Als sein Kopf in den Nacken gerissen wurde, glaubte Seaward, dass das letzte Stündlein von Harker geschlagen hatte. Dieser schrie zwar noch, kam aber nicht mehr dazu, sich gegen den felsenfesten Griff des Grafen zu wehren. Es war der plötzlich aufklingende Schuss, der Dracula für wenige Sekunden ablenkte. Ein Schuss, der so laut durch das Gewölbe hallte, dass Seaward in die Knie ging und sich vor Schreck die Ohren zuhielt.
»Das ist für dich«,
murmelte Quincy und versuchte, sich keuchend auf die Beine zu kämpfen. Was der Abenteurer mit seiner Aktion genau vorhatte, wusste Seaward zuerst nicht. Schließlich musste er doch froh sein, dass Dracula sich nicht weiter mit ihm beschäftigte. Aber genau das wollte der Abenteurer. Denn als Dracula den Kopf drehte, bekam er eine zweite Kugel in den Rücken geschossen. Der Aufprall der Kugel ließ den Vampir einen Schritt nach vorne taumeln.
»Du«,
grollte er und war dann wieder an Quincy dran. Der Amerikaner lächelte, als er einen Schlag einsteckte, der einen Ochsen gefällt hätte. Wieder wurde er von den Füßen gehoben, und abermals schlug er gegen die Wand und brach sich mehr als nur eine Rippe. Trotz der Schmerzen, die er haben musste, lachte er und hob erneut den Revolver.
»Das ist alles, was du kannst?«,
provozierte er ihn und schoss noch einmal. Diese Ablenkung reichte Jonathan Harker aus, um nach der Fiole zu greifen und wieder Wasser auf die vorletzte Kiste zu träufeln. Auch Van Helsing arbeitete emsig weiter. Er hatte seine Angst, wie es schien, überwunden und war nun ebenfalls an den Grafen herangetreten. Den Pflock in der Hand warf er sich nach vorne, dem Wiedergänger entgegen. Dracula brüllte auf, als der Pflock durch den Stoff seines Mantels bis in seinen Körper drang. Hatte er eben noch nach Quincys Kopf greifen wollen, Um ihm mit einem Ruck das Genick zu brechen, ging er nun in die Knie und schüttelte sich, als wolle er ein lästiges Insekt von sich abschütteln. Quincy schoss wieder und dann noch einmal. Alle Kugeln trafen ihr Ziel und ließen den Wiedergänger rückwärts taumeln. Seward, noch immer wie gelähmt, schaffte es nur allmählich aus seiner Starre. Erst kam es ihm so vor, als würde sie sich niemals lösen. Aber dann, als die Schreie des Vampirs aufklangen und die Schüsse hallten, schaffte er es endlich, sich zu bewegen. Er warf sich nach vorne, um zwei Holzlatten zu ergreifen. Diese legte er wie ein Kreuz übereinander und hechtete dann auf die letzte der verbliebenen Kisten zu. Wenn er es schaffte, diese zu erreichen, konnte er die Macht von Dracula vielleicht so weit schwächen, dass dieser den Rückzug antreten musste und vielleicht sogar ganz vernichtet wurde. Als Seward die Kiste erreicht hatte, bemerkte Dracula, was dieser vorhatte. Er wirbelte herum, die in seinem Körper steckenden Kugeln sowie den Pflock einfach ignorierend. Wie ein Derwisch kam er auf Seward zu, packte ihn am Hals und starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an.
»Du wirst mir nicht meine Freiheit nehmen«, grollte Dracula und hob Seward in die Luft. »Nicht ein solch dahergelaufenes Gewürm wie du. Du wirst der Erste sein, den ich hier und jetzt töte.«
So sehr Seward auch versuchte, sich aus dem harten Griff des Vampirs zu befreien, gelang es ihm nicht. Seine Finger versuchten, zwischen Hand und Hals zu gelangen, Dracula aber drückte nur noch erbarmungsloser zu. Er fletschte die Zähne und wollte gerade einen Ruck durch seine Hand gehen lassen, als sein hassverzerrtes Gesicht sich plötzlich veränderte. Der eben noch blanke Zorn in seinen Zügen wich nun einem Ausdruck völliger Überraschung. Das Glimmen in seinen Augen erlosch und seine ledierte Gestalt sackte in sich zusammen, als hätte sie jegliche Kraft verloren.
»Weiche!«
brüllte Harker und ließ den Rest des geweihten Wassers über den Sand der letzten Kiste laufen.
»Und verlasse diese Stadt! Du hast hier nichts mehr zu suchen, ich verbanne dich! Die von mir ausgesprochene Einladung ist damit zurückgenommen.«
34. Kapitel.
»Ist er besiegt?«
wollte Arthur ängstlich wissen, der sich seinen Kopf hielt und so versuchte, die rasenden Kopfschmerzen irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Er fühlte sich wie ausgelaugt, nachdem er aus seiner Ohnmacht erwacht war. Noch nie in seinem Leben hatte er solch einen Schlag abbekommen, wie in dem Augenblick, als er versucht hatte, sich Dracula in den Weg zu stellen. »Ich werde es erfahren«, murmelte Van Helsing, dem man ansehen konnte, wie sehr sein kurzer Aussetzer an ihm nagte. Immer wieder starrte er zu dem in seiner Hand liegenden Pflock und deutete wieder und wieder ein leichtes Kopfschütteln an. Man konnte in seinen Zügen ebenso lesen wie in denen von Quincy, Seward oder Harker. Allesamt hatten sie einen Kampf gefochten, der sie bis an den Rand ihrer Kräfte gebracht hatte.
»Wie?«
fragte Quincy und hustete, als ihn der Schmerz durchzuckte wie ein Blitz.
»Ich werde Jonathans Verlobte noch einmal aufsuchen. Dann werde ich sie hypnotisieren und so erfahren, ob sie noch immer unter dem Bann von Dracula steht.«
»Hierher wird er bestimmt nicht mehr zurückkehren«, murmelte Jonathan, der anscheinend nicht verstanden hatte, was Van Helsing gerade eben gesagt hatte.
Stoisch, als wäre alles Leben aus ihm gewichen, hatte Harker die Worte des Professors hingenommen und griff nun nach der Öllampe, die Arthur vorhin noch getragen hatte.
»Was hast du vor?«
wollte Seward wissen, der sich noch immer den Hals massierte und mit erschrockenen und weit aufgerissenen Augen zu Harker starrte.
»Ihr solltet das Haus verlassen«, murmelte Jonathan.
»Sofort!«
In diesem Augenblick begriff Arthur, was der Verlobte von Mina plante. Obwohl auch er wollte, dass Dracula London für immer verließ, konnte er doch nicht zulassen, dass ein Haus, dazu noch mitten in der Stadt, plötzlich in Flammen aufging. Deswegen sagte er,
»Das kannst du nicht tun, Jonathan.«
Der junge Anwalt ignorierte den Adligen. Er zerschlug die Ölkammer der Lampe und verschüttete es überall.
»Raus hier!«
Die Männer eilten nach oben. Quincy wurde dabei von den anderen gestützt. Wenige Sekunden, nachdem sie das Haus verlassen hatten, hörten sie schon die donnernde Explosion des sich entzündenden Öls. Und als die ersten Flammen aus den Fenstern schossen, die Hitze ihnen über die Gesichter fuhr und erste kleine Härchen versenkte,
trat Harker ebenfalls aus dem Haus. So, als wäre nichts geschehen. Seine Schritte wirkten gelöst und leicht. Die Hände hatte er in die Taschen seines Mantels vergraben, den Bowler auf den Kopf gesetzt. Auf seinen Lippen lag, zu Arthurs Verwunderung, ein zufriedenes Lächeln. Als er zu den Männern kam, holte er tief Luft, nickte ihnen nacheinander zu und flüsterte dann:
Jetzt bin ich frei. Endlich, ich bin frei. Ich habe mich an Dracula rächen können für das, was er mir angetan hat.
35. Kapitel. Die Freude darüber, dass sie den Grafen in die Flucht geschlagen hatten, hielt allerdings nicht lange an. Denn als Van Helsing Mina aufsuchte und sie noch einmal bat, seinen Finger zu betrachten, um anschließend in Trance zu verfallen, ergab das Resultat, dass sie mit leiser, monotoner Stimme sagte:
Ich spüre Verwirrung und Verzweiflung. Niemand hat mich jemals besiegt. Niemand hat mich jemals aus meinem Heim vertrieben.
Er hat Angst vor uns,
bemerkte Van Helsing leise, als Mina kurz ins Stocken geriet und sich, wie es schien, aus der Hypnose befreien wollte. Der Professor aber verstärkte seinen Zugriff auf die junge Frau, indem er ihr gut zuredete, ihre sich beschleunigende Atmung beruhigte und ihr versicherte, dass sich alles bessern würde, wenn sie nur ruhig blieb. Dann, als sie sich wieder entspannt hatte, flüsterte sie:
Ich werde zurückkommen und mich an den Männern rächen. Jedem Einzelnen werde ich die Kehle durchbeißen. Vorerst aber werde ich gehen. Ich werde mich zurückziehen und meine Kräfte erneut sammeln.
Er wird London verlassen,
rief Jonathan.
Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen ihn aufhalten.
Welches Schiff will Dracula nehmen?
Fragte Van Helsing und wurde bleich, als er Mina sagen hörte.
Ich bin doch schon längst auf dem Wasser.
Jetzt schon?
Rief Quincy entsetzt und stemmte sich unter größten Anstrengungen in die Höhe.
Der Kampf ist doch noch keine 3 Stunden her.
Er ist schlauer, als ich dachte, murmelte Van Helsing. Er wird auf eine schnelle Flucht vorbereitet gewesen sein. Und als wir ihn vertrieben haben, ist er sogleich zum Hafen geeilt, um sein Schiff in See stechen zu lassen.
Was machen wir denn jetzt bloß?
Wir werden ihn verfolgen,
rief Van Helsing.
Das müssen wir tun.
Aber wir wissen doch nicht, wie er weiterreisen will,
meinte Arthur.
Was, wenn er jetzt nach Hamburg übersetzt und von dort aus nach München weiterreist, um schließlich Budapest zu erreichen? Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis er Bukarest erreicht, und dann ist er auf seinem Schloss. Und dort sind wir ihm hoffnungslos unterlegen. Deshalb müssen wir versuchen, alle Wege zu blockieren, die wir nur blockieren können,
erklärte Van Helsing.
John, Jonathan und Quincy nehmen den Landweg. Arthur und ich nehmen den Weg über die See. Können wir Dracula nicht stellen, reisen wir ebenfalls über Land nach. Wir werden uns spätestens am Borgo-Pass wieder treffen.
Das machen wir so,
bestätigte Quincy und schloss erschöpft die Augen.
Ich hoffe nur, dass ich ein wenig Zeit finden werde, um mich auf der Reise nach Transsilvanien zu erholen.
Was ist mit Mina?
Wollte Jonathan wissen, der sich neben seine Verlobte auf die Bettkante gesetzt hatte, ihr liebevoll mit den Fingerkuppen über die verschwitzte Stirn wischte und sie betrachtete, als würde er sie das letzte Mal in seinem Leben sehen.
Sie wird mein Kompass sein, flüsterte Van Helsing. Sie wird mich begleiten, denn solange sie unter Draculas Bann steht, kann ich genau sagen, wo er sich befindet und wie wir ihn in die Enge treiben können.
So soll es geschehen,
stimmte Jonathan zu, gab Mina einen Kuss und versprach ihr:
Wir werden das hier beenden, das verspreche ich dir.
36. Kapitel. Die Kälte schnitt Mina wie Messer ins Gesicht. Die letzten Tage und Wochen hatte sie wie in einer anderen Zeit lebend verbracht. Zwar erinnerte sie sich daran, wie sie London verlassen hatte und über das Meer gefahren war. Auch die einzelnen in ihr Blickfeld eindringenden Menschen hatte sie immer wieder bemerkt, ohne aber wirklich anwesend zu sein. Sie fühlte sich wie aus der Welt entrückt. Immer wieder drangen fremde Gedanken in ihren Kopf ein, murmelten etwas davon, dass sie nicht die Wahrheit sagen sollte, dass sie die Verfolger in die Irre führen müsse, wenn sie wollte, dass ihr Prinz überlebte. Es waren Gedanken, die von so einer Angst getrieben wurden, dass es Mitleid in ihr entfachte. Mitleid weil sie es noch nie hatte ertragen können, wenn einem Lebewesen Unrecht widerfuhr. Sie musste nur an den armen Hund denken, den sie damals als junges Mädchen gerettet hatte. Ein verwahrlostes, von Flöhen übersätes und humpelndes Tier, das sich winselnd in eine kleine Seitenstraße zurückgezogen hatte und hoffte, so seinen Häschern zu entkommen. Mina hatte schon von Weitem gesehen, dass die Kinder aus ihrer Straße den Hund verfolgt hatten, dass sie ihm nachsetzten und mit Steinen und Glasscherben bewarfen. Einer der Knaben hatte sich sogar von irgendwoher einen Schläger besorgt und war dabei, auf den Hund zuzugehen, um ihm den Schädel einzuschlagen. Mina aber hatte das nicht ertragen können. Sie hatte dem Hund helfen müssen. Und so war sie zwischen das Tier und den Jungen gesprungen und hatte laut gerufen, dass er aufhören sollte, so grausam zu sein. Erst hatten die Knaben noch gelacht, hatten es nicht ernst genommen, dass Mina den Hund beschützen wollte. Als sie aber den Schläger an sich gebracht und dem Jungen diesen in den Bauch geschlagen hatte, war die Stimmung ganz schnell gekippt. Die übrigen Knaben hatten plötzlich kein Interesse mehr, den Hund zu quälen. Das Schicksal, das ihr Kumpel erfahren hatte, wollten sie nicht teilen. Niemand hatte schließlich Lust, auf dem Kopfsteinpflaster zu liegen und sich vor Schmerzen den Bauch zu halten. Noch heute grüßte der nun ebenfalls erwachsene Mann Mina immer wieder freundlich, wenn sie sich einmal auf der Straße begegneten. Manchmal ließ er sich sogar zu einem verlegen wirkenden Gespräch ein und schien dann froh zu sein, wenn es schnell ein Ende fand. Und so geriet sie in einen Zwiespalt, ob sie den vor Van Helsing und den anderen Männern fliehenden Flat schützen sollte. Eigentlich wollte sie es tun. Sie nahm es sich immer wieder vor, wenn der Professor vor sie trat, ihr den Finger unter die Nase hielt und sie mit ihren Gedanken abschweifen ließ. Sie kämpfte regelrecht dagegen an, nicht in Trance zu verfallen und dann Dinge zu sagen wie:
Noch immer Wasser, Hafen erreicht, Trinkwasser wird aufgenommen, Schiff legt wieder ab.
Und sie wollte erst recht nicht davon sprechen, dass Flat sich einen Seemann nach dem anderen holte. Wollte nicht erzählen, wie er sich an die aufgestellten Wachen heranschlich und einen nach dem anderen das Blut aus dem Körper saugte. Nein, sie wollte die ganzen schrecklichen Bilder gar nicht mehr in ihrem Kopf haben. Und jetzt schnitt auch noch der unsagbare Wind in ihr Gesicht. Seit sie die Karpaten erreicht hatten, war es unangenehm kalt geworden. Der Wind schnitt und der Regen prallte auf sie wie Eiskugeln, die aus einer Pistole abgeschossen wurden. Am liebsten wäre sie wieder zurückgekehrt in die warme Gaststube, in der Van Helsing sie das letzte Mal befragt hatte, wie es ihr ging. Da hatte sie gemurmelt:
Auf eine Kutsche verladen, die Vagabunden fahren jetzt wie die Teufel.
Noch nie hatte sie Van Helsing so fluchen hören. Aber jetzt, wo es so schien, als ob er nicht schnell genug wäre, geriet er für einen kurzen Augenblick aus der Fassung und trieb seine Kutsche nun ebenfalls zu Höchstleistungen an. Die Pferde schnaubten und wirrten und ließen Speichel zu Boden tropfen, der aussah wie zähes Sekret.
»Da ist seine Kutsche!«
rief Van Helsing irgendwann aufgeregt, als die sowieso schon um sie herrschende Dämmerung an Intensität gewonnen hatte. War die Sonne hier in diesem Teil der Welt immer von Wolken verhangen, so schien es jetzt, als würden sie sich noch mehr verdichten und alle Helligkeit aussperren. Und auch Jonathan, Quincy und Seward erschienen nun auf der Bildfläche. Erst hatte Mina gedacht, sich getäuscht zu haben, aber als die ersten Schüsse fielen, Menschen schrien und getroffen zu Boden fielen, begriff sie, dass die Jagd auf Dracula nun ihr Ende zu finden schien. Es schien ganz so, als würde er sein Schloss nicht mehr erreichen können, denn während Van Helsing wie vom Teufel besessen die Kutsche über die Kanten und Erker des Gebirgspasses jagte, kämpften die drei Männer verbissen gegen die Vagabunden. Immer wieder schossen sie, suchten Deckung und hielten die Kutsche auf, bis Quincy es schließlich schaffte, den Kutscher vom Bock zu schießen. Dieser schrie, als die Kugel ihn traf, und riss die Arme in die Höhe, bevor er vom Kutschbock fiel und irgendwo in den Tiefen der Schluchten verschwand.
»Wir haben ihn! Wir haben ihn!«
brüllte Van Helsing, als er die Kutsche zum Stehen brachte und nun auch Arthur und er in den Kampf eingriffen. Während der Professor die Kutsche erklomm, war es Arthur, der aus seinem Gewehr drei Männer nacheinander aus den Sätteln ihrer Pferde schoss. Er tat dies mit einer solch grimmigen Entschlossenheit, dass Mina für einen kurzen Augenblick glaubte, dass er eine innere Genugtuung dabei empfand. Sie wurde aber immer unruhiger. hatte sie bis eben noch richtiggehend abwesend gewirkt, tief in Gedanken versunken, so merkte sie jetzt, wie sich alles in ihr zu verändern begann. Die Angst, die Vlad empfand, spürte auch sie in ihrem Herzen. Sie konnte fühlen, wie er die Tatsache verfluchte, dass er sich aus der letzten Kiste, die mit Mutter Erde gefüllt war, nicht befreien konnte. Dass er hilflos mit ansehen musste, wie seine Krieger Schritt für Schritt zurückwichen. Und als er begriff, dass Van Helsing dabei war, seine verschlossene Kiste zu öffnen, schrie er seine Wut und seinen Zorn heraus, sodass Mina zusammenzuckte und vom Kutschbock fiel. Schwer schlug sie in den Schnee, rollte über ihre Hüfte ab und blieb im ersten Augenblick regungslos liegen. Aber als das Licht in Vlads Augen strömte und er wusste, dass er verloren war, erhob sie sich von ihrem Platz und schrie:
»Tun Sie es nicht! Lassen Sie das!«
Da keimte Hoffnung in ihrem Prinzen auf. Er schien noch einmal Mut zu fassen und schrie abermals nach ihr. Sie sollte ihn retten. Sie musste den verrückt gewordenen Professor aufhalten. Sie musste... In diesem Augenblick erreichte sie unter schwersten Anstrengungen die Kutsche. Sie keuchte. Ihre Beine wollten nicht mehr und gaben einfach nach. Alle Kraft schien aus ihr zu fließen, wie Wasser aus einem durchlöcherten Eimer. Und doch kämpfte sie sich in die Höhe, ignorierte den beißenden Schmerz, der von ihrer Halswunde durch den ganzen Körper strömte. Es kam ihr so vor, als würde Feuer durch ihren Körper laufen. Sie musste verhindern, was Van Helsing plante, und sie war überrascht, wie schnell sie ihn erreichte, wie sie ihn daran zu hindern versuchte, Vlad mit einem erbeuteten Säbel den Kopf abzuschlagen.
»Halten Sie sie zurück!«
schrie der Professor und kämpfte nun gegen Mina. Er wollte sie zurückstoßen, wollte sie von der Kutsche haben und musste dann seinerseits Draculas Angriff abwehren. Der Vampir schoss aus der Kiste hervor, das Gesicht verzerrt, die Augen in feuerrotes Licht getaucht, in dem alles vernichtet werden würde, das sich ihm in den Weg zu stellen versuchte. Er kam über den Professor und schlug ihn nieder, um dann seinerseits eine Kugel in die Seite geschossen zu bekommen. Die Zeit, in der er so einen Treffer einfach weggesteckt hätte, war längst vorbei. Mina hörte einen heiseren Schrei, der so viel Verzweiflung in sich trug, tief in ihrem Inneren, sodass sie zusammenzuckte, als wäre sie selbst von einer Kugel getroffen worden. Es war ein Schrei, der ihr sagte, dass Dracula gefallen war, dass er sich von dem Treffer nicht mehr erholen konnte.
»Seine Bräute!«
rief Seward wie aus weiter Ferne.
»Sie kommen hierher!«
Die Hoffnung, die in diesem Moment in ihr aufwallte, dass ihre Schwestern den unausweichlichen Dingen doch noch eine neue Wendung geben könnten, blieb unerfüllt. Zwar tauchten sie wie Schatten zwischen den Männern auf, stießen Quincy zu Boden und schmetterten Arthur gegen einen Baum, aber als sie Jonathan erreichten und ihn zu Boden drückten, warf Van Helsing über Dracula und schlug ihn mit einem Hieb den Kopf von den Schultern. Ohne den geringsten Laut vergingen die Vampirbräute. Sie wurden erst grau, dann durchscheinend und schließlich zu einer in den Himmel aufsteigenden Rauchwolke. 37. Kapitel.
»Es ist vorbei«,
keuchte Van Helsing und ging neben Mina in die Knie, die für einen kurzen Augenblick abermals das Bewusstsein verloren hatte.
»Und Sie sind endlich wieder frei.«
»Frei?«
fragte Mina, die wie aus einem Traum erwachte und sich fragend umblickte und nicht wusste, wo sie sich befand.
»Ja«,
bestätigte der Professor, reichte ihr die Hand und zog sie in die Höhe.
»Der Vampir hat keine Macht mehr über sie.«
»Frei«,
rief sie lächelnd und schaute zu Jonathan, der schwer atmend vor ihr stand, die Hand nach ihr ausstreckte und flüsterte.
»Es ist geschafft. Wir sind frei«,
rief Mina und warf sich Jonathan an den Hals, um ihm anschließend einen Kuss zu geben.
»Du hast es geschafft.«
»Wir haben es geschafft«,
betonte er und nickte Van Helsing zu.
»Wie kann ich Ihnen nur danken?« »Gar nicht«,
sagte der Professor erschöpft und ließ sich in den Schnee sinken, um wieder ein wenig zu Kräften zu kommen.
»Werden Sie nur glücklich, das ist mir Dank genug.«
»Das werden wir«,
versprach Jonathan und warf einen letzten verängstigten Blick hinauf zu dem in die Berge gebauten Schloss. Es war vorbei. Für immer. Erleichtert atmete er noch einmal aus, nahm seine Frau in den Arm und schwor sich, sie niemals wieder loszulassen.